So, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Algorithmen. Wir sind immer noch zugange mit den Graphen. Gerichtete Graphen, ungerichtete Graphen, gewichtete Graphen, ungewichtete Graphen. Wir haben gestern Netzwerke kennengelernt. Ein Netzwerk ist nichts anderes als ein gerichteter, gewichteter Graph. Wobei allerdings jetzt die Funktion, die den Kanten gewisse Zahlen zuordnet, eine andere Bedeutung hat. Es sind also jetzt nicht mehr die Kosten in Euro, in Liter, in Minuten oder Benzin oder wie auch immer, sondern es ist jetzt die Kapazität, die wir für jede Kante festgelegt haben. Dann hatten wir eine spezielle Quelle und eine spezielle Senke. Und die Aufgabe war, den Hahn aufzudrehen, um möglichst viel durch dieses Netzwerk durchzupressen. Ja, und wir haben dann einen Algorithmus von Ford Fulkerson kennengelernt, der also beginnend mit dem leeren Fluss versucht, den sukzessive zu erhöhen. Diese Erhöhung hat er durchgeführt, indem er einen erweiternden Weg gesucht hat. Ein erweiternder Weg ist so eine Sequenz von Kanten, die man benutzen kann, um noch ein bisschen mehr durch eine Kante zu drücken oder um aus einer Rückwärtskante etwas wieder rauszunehmen. Und wenn wir so einen erweiternden Weg gefunden haben, konnten wir dann den Fluss längs des Weges erhöhen. Und mit dem Begriff des Minimum Cuts haben wir dann beweisen können, dass wir tatsächlich, wenn dieser Algorithmus keinen erweiternden Weg mehr findet, sicher sind, dass wir jetzt den maximalen Fluss haben. So, worauf ich heute eingehen wollte, sind die ungerichteten Graphen. Also da haben ja jetzt die Kanten einfach keinen Pfeil mehr an sich kleben. Ja, das würde man typischerweise ja in den Zeichnungen so ausdrücken, dass man also keine Richtung an den Kanten hat. Das bedeutet, wir haben irgendwie symmetrische Beziehungen. Ja, und wenn also an irgendeiner Kante ein Wert dran steht, dann ist das symmetrisch zu sehen. Das bedeutet also, die beiden sind mit beispielsweise Kosten 42 verbunden oder mit der Intensität 42 mögen die sich oder wie auch immer. So, wenn wir jetzt ein solches Gebilde implementieren wollen, dann ist die bisherige Implementation nicht mehr so ganz passend. Ja? Und zwar deswegen, Sie erinnern sich, wir haben irgendwie einen Knoten A, einen Knoten B. Hier haben wir einen Knoten A und einen Knoten B. Und bisher war das eben so, dass wir hier so eine Liste hatten von Kanten. Ja? Und so eine Kante, die hatte ja jetzt praktisch zwei Angaben. Einmal an ihr klebte, wie teuer ist sie? Und es war ein Verweis auf den Knoten, wo sie hinführte. Das war beim gerichteten Graph der Fall. So, wenn wir jetzt diesen Sachverhalt mit derselben Implementation modellieren würden, dann sähe das ja so aus, dass von A nach B es 42 Einheiten kostet, ja, und von B nach A sind es eben auch 42 Einheiten. So sähe die Implementation aus, die wir ja schon haben. Warum ist das jetzt nicht ganz so optimal? Was würde uns hieran jetzt stören? Ja. Die 42 ist doppelt. Ja, also natürlich können wir dieser Implementation entnehmen, dass es 42 Einheiten kostet, von B nach A zu gelangen, und es sind auch 42 Einheiten von A nach B. Aber die Kante ist ja nur einmal da und hier wird sie jetzt irgendwie zweimal geführt. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwelche Algorithmen, wo Sie an den Kanten notieren, dich habe ich jetzt ausgeguckt, dich habe ich schon besucht, dich habe ich schon gesehen. Oder ich will dich mit dem und dem Wert bewerten, dann ist dies jetzt schlecht, weil wir das alles irgendwie zweifach führen. Ja? Das bedeutet also, wir müssen, ich will das jetzt nicht mehr in Java alles anschreiben, aber wir müssen die Implementation jetzt modifizieren und müssen praktisch Folgendes machen. Wir müssen jetzt eine Kante haben, ich mal dir jetzt mal hier gelb, ja, die ist jetzt sowohl in der Liste von dem A drin, als auch in der Liste von dem B drin, damit ich diese Kante also besuchen kann, sowohl wenn ich die Nachbarn von A besuche, als auch wenn ich die Nachbarn von B besuche. So, sie hat in sich kleben die 42 und was muss sie auch noch in sich kleben haben? Was muss jetzt in der Kante, in dieser ungerichteten Kante noch notiert sein? Die beiden Knoten, also ich muss in der Lage sein, von dieser Kante zu wissen, A, die führt zu B und es muss aber auch notiert sein, die führt zu A. Ja? Dadurch werden die Algorithmen jetzt etwas, ja, oder sagen wir, die Datenstruktur ist jetzt etwas komplizierter, ja, weil eben diese Kante natürlich, die ist jetzt in der Liste, ich traue es mich gar nicht einzuzeichnen, weil es dann zu verwirrend ist. Ja? Also irgendwie von dem A aus muss ich ja zu dieser Kante 42 gelangen und von dem B aus, ja, muss ich das natürlich auch. Also es ist jetzt etwas pummeliger, obwohl der Graph strukturell ja einfacher aussieht. Gut, also Sie glauben mir einfach, oder wer es genauer wissen will, kann es im Skript nachlesen. Ungerichtete Graphen, gewichtet und ungewichtet, lassen sich auch mit solchen Adjazenzlisten implementieren. Und die Algorithmen, die wir darauf laufen lassen, nutzen eben aus, dass diese Kante jeweils nur einmal da ist. So, was sind so die klassischen Probleme in einem ungerichteten Graph? Also hier haben wir ja schon so einen ungerichteten Graph stehen. Und ein Klassiker ist der sogenannte Minimum Spanning Tree. Der Minimum Spanning Tree. Das ist die billigste Teilmenge der Kanten, die alle Knoten verbinden. Billigste Kantenmenge, die alle Knoten verbinden. Also stellen Sie sich vor, die Knoten sind Inseln, die Kanten sind geplante Brücken oder das sind sozusagen Hinweise, wie teuer eine Brücke wäre, wenn wir sie dort bauen würden. Und wir möchten jetzt gerne, dass alle diese Inseln miteinander verbunden sind. Ja? Oder die Knoten sind alle Computer und die Kanten sind mögliche Verbindungen, per Kabel beispielsweise, und wir möchten, dass alle Computer untereinander verbunden sind. Ja? Was da rauskommt, ist also irgendwie eine Teilmenge der Kanten, denn wir brauchen nicht alle. Und wie könnte die Lösung dann aussehen? Es könnte zum Beispiel sein, dass ich die Kante wähle, dass ich die Kante wähle, dass ich die Kante wähle und dass ich die Kante wähle. Ja? Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4. Habe ich jetzt alle erreicht? 1, 2, 3, 4, aber ich habe hier, ach so, ja, ich habe 5 Knoten, ich habe 5 Knoten und ich habe 4 Kanten, das heißt, wenn ich n Knoten habe, habe ich immer mit n minus 1 Kanten, schaffe ich es, die alle zu verbinden, aber da die ja alle bewertet sind, möchte ich jetzt gerade die nehmen, die insgesamt zu der billigsten Art der Verbindung führen. Ja, das ist die Aufgabe, wenn ich ein Minimum Spanning Tree, einen billigsten aufspannenden Baum finden möchte. Es gibt da einen sehr originellen Algorithmus von Kruskal, den will ich erstmal an einem Beispiel zeigen. Also nehmen wir mal an, ich hätte einen ungerichteten Graph. Der hätte also irgendwelche Knoten und Kanten. Die beispielsweise so aussehen. So, und ich suche jetzt den Minimum Spanning Tree. Das heißt, ich suche jetzt, insgesamt habe ich ja hier jetzt 8 Knoten, und dann werde ich also jetzt 7 Kanten aussuchen müssen, aber so, dass alles möglichst preiswert verbunden ist. So, So, und der Algorithmus von Kruskal, der macht das Folgende. Der sucht in dem Graph die billigste Kante, die es überhaupt gibt, und sagt, du bist in meiner Lösungsmenge drin. Dann sucht er wieder die billigste Kante, die er noch nicht genommen hat, und nimmt die in seine Lösungsmenge. Dann sucht er wieder die billigste Kante. Was wird ihm jetzt auffallen? Ja. Genau, also es ist irgendwie keine gute Idee, wenn ich den Minimum Spanning Tree aufbaue, dass dort Kreise drin sind. Denn wenn ich einen Kreis habe, ja, stellen Sie sich vor, hier oben hätte ich jetzt, sagen wir mal, den noch dazu genommen, in einem Kreis ist immer eine Kante obsolet. Es kann keine gute Idee sein, dass sich Kreise bilden. So, und es lässt sich beweisen, den Beweis schenke ich mir jetzt, wenn ich immer wieder die nächst billige Kante nehme, es sei denn, sie bildet einen Kreis, dann finde ich die optimale Lösung. Das heißt also, die nächst billige Kante wäre ja die 5, aber weil ich jetzt merke, dass ein Kreis entsteht, fliegt sie also endgültig aus dem Rennen. Ja? Die nächst billige Kante, die es jetzt gibt, wäre die 6 und da die keinen Kreis verursacht, nehme ich die. Die nächstbillige Kante wäre die 7, aber da die einen Kreis verursacht, verkneife ich die mir. Ja? Die nächstbillige Kante wäre die 8 und die 8 ist hier okay, die verursacht keinen Kreis. Die nächstbillige Kante jetzt wäre die 10 und die verursacht keinen Kreis, also darf ich die nehmen. Die nächstbillige Kante jetzt wäre die 12, die verursacht keinen Kreis, also kann ich die nehmen. Die nächstbillige Kante jetzt wäre die 13, die verursacht keinen Kreis, also kann ich die nehmen. Und jetzt habe ich insgesamt 7 Kanten genommen und die Lösung habe ich gefunden. Ja. Die Entschuldigung, okay, also ich habe jetzt vergessen, also hier seien jetzt noch Gewichte dran gewesen, gut, dass Sie das sagen, ja, also da seien jetzt noch Gewichte dran gewesen und in dem Algorithmus nehme ich immer die von den verbleibenden Kanten die billigste und wenn die aber einen Kreis verursacht, fliegt die endgültig raus, ja, also wenn wir nochmal aufschreiben, wie der Algorithmus von Kruskal in Pseudocode aussehen wird, ist praktisch das Folgende. Zunächst mal nochmal wieder eine Frage ans Auditorium. Wenn ich immer wieder die billigste Kante benötige, was werde ich dann wohl brauchen? Ja, ein Heap. Also, zu Beginn initialisiere ich den Heap womit? Wer wird in den Heap gestopft am Anfang? Die Kanten, ja? Also, ich schreibe sozusagen, initialisiere einen Heap mit allen Kanten. Ja, das heißt also, wenn Sie mal wieder dran denken an die Implementation des gerichteten Graphen, da hatten wir ja den Knoten, comparable gemacht, weil er nämlich für den Dijkstra-Algorithmus aus der Menge der zurzeit noch vorläufig markierten Knoten herausgefischt werden musste mit der kleinsten Distanz. Das war damals die Aufgabe vom Heap, uns immer den billigsten vorläufig markierten Knoten zu liefern. So, wenn wir jetzt die Implementation bei den ungerichteten Graphen jetzt anschauen, wer muss jetzt comparable gemacht werden? Damit wir den nämlich dann in eine Priority Queue reinstecken können. Haben wir ja gerade schon gehört. Wer muss jetzt, die Kanten. Also so eine ungerichtete Kante, ja, muss jetzt Implements comparable, spitze Klammer, Edge machen, weil wir eine Priority Queue aus dem Java Collection Framework nehmen und da schmeißen wir zu Beginn alle unsere Kanten rein mit ihren Gewichten. So, und natürlich muss jetzt dieses Compare-to, das nimmt einfach eine Kante und vergleicht sie mit einer anderen Kante aufgrund des Gewichts, was an dieser Kante hängt. Ja? So, jetzt sind also in dem Heap sind jetzt alle Kanten drin. Und jetzt schreibe ich einfach while noch nicht genug Kanten gewählt. Mache ich jetzt das Folgende. Ich hole jetzt aus dem Heap die billigste Kante raus. Ja? Also besorge und entferne aus Heap billigste Kante XY. So, was muss ich jetzt mit dem X und dem Y überprüfen, um jetzt zu entscheiden, ob ich die jetzt nehmen darf oder nicht? Was war die Frage, die ich sozusagen klären musste? Richtig, ob die einen Kreis bilden. Ja? Also falls durch XY ein Kreis entsteht, vergiss es. Andernfalls kann ich die nehmen. Ja? Sonst nimm XY in den Minimum Spanning Tree auf. Das ist der Algorithmus. So, jetzt auf der einen Seite sieht er natürlich jetzt ziemlich übersichtlich aus, aber welche Frage stellen Sie sich jetzt als kompliziert vor? Was, wo werden, wenn Sie das jetzt programmieren sollten, an welcher Stelle würden Sie sagen, das ist aber nicht ganz so einfach? Ja. Wie man feststellt, ob die jetzt einen Kreis verursacht. Das hört sich ja so an, als müsste ich da viel in dem Graph rumlaufen. Ja? Wenn wir uns das mal wie feucht ansehen. Also, nehmen wir mal an, ich habe hier zu Beginn, ich male jetzt mal einfach das so ein bisschen quadratisch hin, dann kann man leichter irgendwie diesen Spannbaum wachsen lassen. Dann ist das ja jetzt so, wenn ich so nach und nach jetzt irgendwie Kanten auswähle, ja, dann wachsen da ja so Bäumchen. Also sagen wir mal, die roten Kanten habe ich inzwischen ausgewählt. Das waren immer die billigsten und die durfte ich nehmen, weil die keinen Kreis verursacht haben. Ja? So, wenn jetzt, sagen wir mal, die nächste billige Kante, wenn die beispielsweise diese hier wäre, dann hätte ich die wieder nehmen dürfen, weil die keinen Kreis verursacht. Ja? So, und wenn jetzt beispielsweise diese hier genommen wird, hätte ich die auch nehmen dürfen. Ja? So, wenn aber jetzt beispielsweise, sagen wir mal, hier eine Kante wäre, dann ist ja jetzt ein Kreis verursacht. So, und jetzt könnte man zunächst ja meinen, ja, ich muss also jetzt irgendwie hier feststellen, ob ich von da wieder zurücklaufen kann. Ich muss irgendwie den Kreis entdecken. Aber es stellt sich heraus, es ist eigentlich viel einfacher, festzustellen, ob ich einen Kreis habe. Und zwar, ich stelle mir mal vor, ich hätte diese Bäumchen, die ja hier alle entsteht. Also der globale Spannbaum entsteht ja dadurch, dass ich hier solche Bäume habe. Im Augenblick habe ich ja drei Bäume. Ja? Ich habe also diesen Baum hier, den nenne ich jetzt mal Nummer 1. Ich habe hier unten diesen Baum, das ist die Nummer 2. Und ich habe diesen Baum, das ist die Nummer 3. Ja? Und ab und zu kommt eine neue Kante hinzu und beispielsweise diese hier wäre ja jetzt erlaubt. Die würde also die beiden Bäume, die es schon gibt, zu einem Baum zusammenfassen. Die Frage, ob also ein Kreis entsteht, ist jetzt äquivalent mit welcher Frage? Was ist eigentlich zu klären, wenn ich sozusagen hier einen Knoten X habe und einen Knoten Y habe? Was muss ich eigentlich von beiden klären? Ja, aber ich behaupte mal, das ist eigentlich noch einfacher. Was ist zu klären? Nein, ist viel einfacher. Ob die beide in dem gleichen Baum sind. Also, nehmen wir mal an, jeder Knoten wüsste, wie die Nummer des Baumes heißt, in dem er im Augenblick beteiligt ist. Das ist sozusagen der Repräsentant. Wenn er weiß, mein Repräsentant ist Nummer eins und er findet auch heraus, sein Repräsentant ist die Nummer eins, dann darf ich die nicht verbinden, weil genau dadurch würde ein Kreis entstehen. Wenn er herausfindet, mein Repräsentant ist die Nummer zwei und er findet heraus, also ich habe hier jetzt sozusagen auch noch jede Menge Repräsentanten, die bestehen nur aus isolierten Knoten. Er findet heraus, sein Repräsentant ist die Nummer zwei. Er findet heraus, sein Repräsentant ist die Nummer vier. Zwei ist verschieden von vier, also darf ich die beiden verbinden. Das heißt also, die Frage, ob ein Kreis entsteht, kann ich zurückführen auf die Frage, wer ist eigentlich mein Repräsentant? Und zwar der Repräsentant von X und der Repräsentant von Y. Und wenn die beiden verschieden sind, dann entsteht kein Kreis. So, jetzt ist die Frage, wie kann ich denn jetzt von jedem Knoten den momentanen Repräsentant herausfinden? Das hört sich auch ziemlich schwierig an, ist aber interessanterweise auch einfach. Und zwar stelle ich mir vor, ich notiere mir an jedem Knoten, wer momentan mein Chef ist. Zu Beginn ist jeder sein eigener Chef. Nach einer Weile ist die Situation praktisch die folgende. Also ich habe hier einen Knoten 5, ich habe hier einen Knoten 3, ich habe hier einen Knoten 19, ich habe hier einen Knoten 12. Und diese Chefbeziehung sieht jetzt so aus. 5 akzeptiert 3 als Chef, 3 akzeptiert 19 als Chef, 19 akzeptiert 12 als Chef und 12 ist sein eigener Chef. Das sind die zurzeit im Graphen befindlichen Knoten. Wer ist also jetzt der Repräsentant vom Knoten 5? Die 12. Und wie findet das jetzt der Knoten 5 heraus, wer sein Repräsentant ist? Ja, der fragt, wer ist mein Chef, wer ist dessen Chef, wer ist dessen und so weiter, bis er zu einem Knoten kommt, der sein eigener Chef ist. Und damit ist jetzt der Repräsentant von dem Knoten 5, ist jetzt die 12. Ja, das heißt also, wenn jetzt, nur mal als Beispiel, wenn dieses hier der Knoten 5 wäre und er würde jetzt also herausfinden, sein Repräsentant ist die Nummer 12, dann würden wir also jetzt diesen Teilbaum, den würden wir jetzt die Nummer 12 nennen. So, dann haben wir hier einen anderen Teilbaum, dessen Repräsentant ist 1. Das heißt, das könnte irgendwie so aussehen, dass also hier der Knoten 1, ja, verbindet jetzt sozusagen mehrere andere Knoten, die letztendlich herausfinden, mein Repräsentant ist die 1. So, wenn wir also jetzt von dem X nach oben laufen, von dem Y nach oben laufen und die beiden Repräsentanten finden und die sind verschieden, was müssen wir jetzt machen? Also erstmal sind wir glücklich, dass wir eine Kante für den Spannbaum haben. Und wie daten wir jetzt die Struktur ab? Ja, die beiden Bäume müssen vereinigt werden. Und was bedeutet das für die Chefbeziehung? Genau, einer muss jetzt nachgeben, ja, der Klügere offenbar. Ja, und der sagt dann, okay, ich akzeptiere dich jetzt als Chef. So, der Effekt ist, alle Knoten, die da unten dranhängen, sind jetzt sofort im Bilde, wer ihr neuer Chef ist. Wenn ich also später mal von diesem Knoten hier herausfinden will, in welcher, wer ist dein Repräsentant, dann läuft er wieder hier diesen Weg hoch und wenn er bei dem Knoten ist, der auf sich selbst zeigt, dann weiß er, du bist der Repräsentant. Ja? So. Jetzt gibt es noch eine Verbesserung, nämlich, wenn wir hier solche Ketten haben, ja, wo also ein Knoten auf seinen Chef zeigt, auf seinen Chef zeigt. Und nehmen wir mal an, wir wollen später mal herausfinden, wer ist der Chef von 42. Dann laufen wir hier oben lang und finden heraus 12. So, Kurze Zeit später wollen wir wieder wissen, wer ist der Repräsentant von 42. Laufen wir da wieder lang? Wie könnte man das beschleunigen? Wie könnte man praktisch für spätere Abfragen das jetzt schneller machen? Genau, man könnte also, wenn man jetzt hier hochgelaufen ist, könnte man natürlich direkt bei der 42 sagen, du bist die 12. Allerdings hätten dann, gut, dann müsste man die innen drin auch noch alle mit updaten, ja, aber das weiß man natürlich ja erst, wenn man hier oben ist. Und deswegen hat sich ein noch pfiffigerer Trick durchgesetzt, das nennt sich, ja. Ja, das ist, glaube ich, jetzt einfach zu aufwendig. Nee, was man macht, ist das Folgende. Wenn ich hier langlaufe, dann lasse ich immer den Enkel auf seinen Großvater zeigen. Also während ich da hochgehe, halbiere ich die Strecke, indem ich immer bei einem Knoten den Chef-Chef eintrage. Und bei dem auch wieder den Chef-Chef. Sodass ich beim nächsten Mal ist mein Weg nur noch halb so lang. Aber da ich da auch wieder den Chef-Chef eintrage, ist er dann wieder nur halb so lang. Und deswegen werden diese Wege hier, die werden dann alle immer kürzer. Ja.
Und wie mache ich das, wenn ich in meiner Hilfsstand bei der Zeit aus 12 lande, die hat keinen Chef-Chef?
Wenn ich bei der 12 lande?
Nee, wenn ich bei der Zeit links da lande. Von der 5 zum Beispiel, dann ich dann bei der 19.
Da. Ja, also die kann jetzt ihre, sagen wir mal, die Verkürzung der Wege, dazu kann sie nichts mehr beitragen, weil die hat ja keinen Chef-Chef, deswegen bleibt die einfach so, sondern es wird jetzt aus einer Kette, sagen wir mal, der Länge 20, wird eine Kette der Länge 10, beim nächsten Mal eine Kette der Länge 5, beim nächsten Mal eine Kette der Länge 3, also die Ketten werden immer kürzer, ja. Ja, klar, aber sagen wir mal, was sich als sogenanntes Path-Halving bei diesem Spannbaum-Algorithmus von Kruskal durchgesetzt hat, ist, dass man einfach beim Hochgehen, ich schreibe es, den Teil kann man auch nochmal anschreiben, weil er also ganz übersichtliches Java ist. Beim Hochgehen lassen wir immer den Enkel auf seinen Großvater zeigen. Und der Vorteil ist, dass wenn wir demnächst mal wieder irgendwo in der Kette reingreifen, dass jetzt die Kette nur noch halb so lang ist, ja? Also, ich habe im Skript eine Methode, public static undievertex find and update chef. Find and update chef. Undievertex. Was soll das bedeuten? Diese Methode bekommt einen ungerichteten Knoten, zum Beispiel das X in diesem Algorithmus, und soll herausfinden, wer ist dein Repräsentant. Das macht sie, indem sie jetzt von unten nach oben läuft. Ja? Ich habe hier also im Rumpf einfach eine Schleife, solange dieser ungerichtete Knoten V, solange V verschieden ist von V.chef, ja, mache ich einfach V ist gleich V.chef. Das ist die Schleife, mit der ich irgendwie normal hochlaufen kann. So, und jetzt kommt dieses Halbieren. Ich mache immer V.chef ist gleich V.chef-chef. Also durch diesen Befehl setze ich beim Enkel unmittelbar den Großvater ein. Und wenn diese Schleife hier zu Ende ist, dann bin ich nämlich bei dem Repräsentanten angelangt. Dann muss ich jetzt nur noch sagen, Return V. Und das war's dann. Ja, also das ist der sozusagen das Stück Java, was an der Stelle steht, falls dadurch ein Kreis entsteht. Ja? Das merke ich, indem ich also mit dem X diese Methode aufrufe und dann mit dem Y, da kommen also jeweils zwei Knoten raus. Und wenn da der gleiche Knoten rauskommt, dann ist ein Kreis entstanden. Dann sind die beiden Startknoten, liegen in demselben Bäumchen. dann kann ich also die gerade gefundene, aus dem Heap vorgeschlagene Kante nicht nehmen. Ja? Und im anderen Falle kann ich aber die Kante nehmen und muss natürlich jetzt, wie in dieser Zeichnung eingedeutet, einer der beiden muss jetzt bereit sein, den anderen als Chef zu akzeptieren. So, und der Vorteil dieses fortwährenden Halbierens ist, dass jetzt der Test, ob zwei denselben Repräsentanten hat, der ist jetzt fast konstant, weil diese Fäden jetzt so kurz werden, dass ich also in konstanter Zeit herausfinden kann, wer ist mein Repräsentant, und dann weiß ich also, ob ich die Kante nehmen kann. Ja? Deswegen ist jetzt der Algorithmus von Kruskal, die Laufzeit wird jetzt dominiert dadurch, dass ich E-Betrag mal mit logarithmischem Aufwand von E-Betrag aus diesem Heap die nächste Kante rausnehme. Okay, also bitte merken, Minimum Spanning Tree, das muss auch jeder irgendwie in der Lage sein, hier von Hand durchzuführen. Ja, wenn Sie ein Spanning Tree bekommen, nein, wenn Sie einen Graph bekommen, der also gewichtete, ungerichtete Kanten hat, dann müssen Sie in der Lage sein, irgendwie immer die billigste zu nehmen. Und wenn da ein Kreis entsteht, dann müssen Sie die einfach vergessen. Ja, auf diese Weise entsteht der Minimum Spanning Tree. So, was gibt es noch für Klassiker bei ungerichteten Graphen? Das ist ein sogenanntes Matching. Also sehr viele Probleme. Ein Matching ist eine Paarung. Sehr viele Probleme lassen sich als Matching-Problem beschreiben. Am Anfang des Semesters haben wir ja Testatpartner gebildet. Das ist ein Matching-Problem. Denn Sie beschreiben durch den Graph alle Studenten, durch die Kanten beschreiben Sie, wer bereit ist, als Partner aufzutreten, und das Matching macht dann tatsächlich die Zuordnung. Ja, also ein Matching ist eine unabhängige Menge von Kanten. Unabhängige Menge von Kanten. Unabhängig heißt, dass die sich nicht berühren. So, da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Also, die erste Variante ist das sogenannte maximales Matching. Ein maximales Matching ist ein Matching, wo Sie keine Kante mehr dazu tun können. Also, nehmen wir mal an, Sie haben einen Graph, der sieht so aus. Und Sie haben diese beiden Kanten im Augenblick in Ihrem Matching. Warum ist das ein maximales Matching? Also Sören ist schon in einem Team mit Torben und Susi mit Chantal. Warum ist das ein maximales Matching? Ja. Ja, also wenn die Testatpartner jetzt gesetzt sind, dann können die anderen nicht mehr in Paarungen aufgenommen werden. Deswegen ist dieses Matching maximal. So, was ist jetzt ein Maximum-Matching? Was vermuten Sie, was das sein könnte? Ja. Ah, nee, war nicht. Die größtmögliche Anzahl von Paarungen. So, und wenn ich wieder denselben Graph nehme, wie viele Kanten kann wohl ein Matching maximal haben? 3, ja? Das heißt also beispielsweise dieser und dieser wäre eine Möglichkeit. Das heißt, das ist ein Maximum-Matching. So, ein maximales Matching zu finden, ist ja ganz einfach. Nämlich, was müssen Sie einfach nur tun? Das ist ein typischer Greedy-Algorithmus, ja? Ja, also ich greife mir eine Kante, die zulässig ist, und dann wieder eine, die zulässig ist, bis es eben nicht mehr geht. Dann habe ich auf jeden Fall ein maximales Matching. Aber ein Maximum-Matching zu finden, das könnte natürlich jetzt schwieriger sein, ja? Weil ich irgendwie so ohne weiteres nicht weiß, in welcher Reihenfolge ich die jetzt greifen muss. So. Die dritte Variante ist ein sogenanntes perfektes Matching. Ein perfektes Matching, da ist jeder Knoten gematcht. Also sozusagen, dieses ist jetzt ein perfektes Matching. Ja? Das liegt aber auch daran, dass der Graph es erlaubt. Und dieses ist kein perfektes Matching, weil hier habe ich ja Knoten, die haben keine Matching-Kante. Ja. Nein, also es könnte ja zum Beispiel sein, dass Ihr Graph so aussieht. Ja? Dann ist jetzt dieses hier ein Maximum-Matching, denn Sie kriegen bei diesen insgesamt 7 Knoten nie ein Matching hin mit 4 Kanten. Also das ist bereits eines von den Maximum-Matchings. Besser geht's nicht. Aber perfekt ist es nicht, weil da hinten so ein Knoten ist, der sozusagen leer ausgegangen ist. Ja? Das ist irgendwie beim Abschlussball, das ist jetzt Chantal, da wollte keiner mittanzen. So, und dann haben wir noch, das Minimum-Cost-Matching. Minimum-Cost-Matching. Das ist ein Matching, was möglichst billig ist. Was würden Sie jetzt sagen? Ja, das kann ja nicht schwer sein. Was ist denn irgendwie ein möglichst billiges Matching? Gar keins zu nehmen, ja? Deswegen fehlt hier noch irgendwas in der Definition. Also es muss in der Tat die niedrigsten Kosten haben, plus es muss aber perfekt sein. Das ist ein Minimum-Cost-Matching. Das bedeutet also, wir haben in diesem Falle jetzt auf jeden Fall einen gewichteten Graph, ja, da stehen also jetzt irgendwelche Werte an den Knoten, Werte an den Kanten, ja, und jetzt suchen Sie erstens ein perfektes Matching, also es müssen auf jeden Fall jetzt alle Tanzpartner müssen irgendwie verkuppelt sein, ja, das ist sozusagen die Forderung von perfekt. So, und jetzt steht aber bei jeder möglichen Paarung steht noch dran, wie teuer das ist, wenn gerade die kombiniert werden, ja, Tennispartner, Piloten oder was auch immer. Und jetzt suchen wir also das Matching, was am billigsten ist. Ja?
Also, wie ist das denn dann bei dem Beispiel, also bei den Bildern, was hinter dem perfekten
Matching steht? Nee, also ein Minimum-Cost-Matching ist nur definiert auf Graphen, die überhaupt ein perfektes Matching erlauben. Aber da suchen wir dann unter allen perfekten Matchings das Billigste. Ja? Das heißt also, hier könnte jetzt als Lösung eventuell rauskommen, dass diese Kante und diese Kante und diese Kante, die verursachen ja jetzt insgesamt Kosten von 10, dass das die billigste Art ist, wie man jetzt in diesem Graph ein perfektes Matching unterbringt. Ja? So, und bei allen Matching-Algorithmen gibt es jetzt eine Kernidee, die so ähnlich ist wie gestern bei Fort Falkerson mit dem erweiternden Weg. Also nehmen wir mal an, Sie haben einen Graph, und da sind jetzt zurzeit einige Matching-Kanten ausgewählt. Ja, also das Ganze ist jetzt hier ein Graph. Aber in diesem Graph haben Sie einen erweiternden Weg gefunden. Erweiternder Weg. Was ist ein erweiternder Weg? Sie haben einen Knoten X und Sie haben einen Knoten Y. Und was haben Sie für eine Sequenz gefunden? Wie würden Sie das beschreiben, was ich da jetzt angedeutet habe? Sie haben eine Sequenz von Kanten gefunden, von einem Knoten X zu einem Knoten Y, mit welcher Eigenschaft? Ja. Ja, aber können Sie es noch ein bisschen präziser sagen? Also wenn Sie jetzt sozusagen diese Sequenz von Knoten so ablaufen, wie würden Sie die Welche Eigenschaft hat diese Sequenz? Ja, also, wir haben eine Sequenz von Kanten, die abwechselnd zur Zeit im Matching sind und zur Zeit nicht im Matching. Wir beginnen mit einer Kante, die zur Zeit nicht im Matching ist, dann kommt eine Kante, die ist zur Zeit im Matching, dann kommt eine Kante, die ist nicht im Matching, die ist im Matching nicht, die ist im Matching, die ist nicht. So, wenn ich eine solche Sequenz gefunden habe, den nennt man erweiternder Weg. Warum bin ich jetzt froh und glücklich? Warum hilft mir das, die Zahl der Matching-Kanten zu erhöhen? Wenn ich die Kanten längs dieser Sequenz jetzt von Matching zu Nicht-Matching wechsle und von Nicht-Matching zu Matching, dann entsteht jetzt genau eine, also der Nettoeffekt ist, dass ich eine Matching-Kante mehr habe. Ja? Also, was sozusagen passiert ist, diese Kante, die im Augenblick nicht zum Matching gehört, die nehme ich jetzt in mein Matching auf. Das darf ich, weil er hier hatte ja um sich herum keine Matching-Kanten. Die wird jetzt sozusagen verliert ihren Status als Matching-Kante. Die kommt jetzt wieder rein, die verliere ich, die kommt wieder rein, die verliere ich und die kommt jetzt wieder rein. Das heißt, ich habe insgesamt 1, 2, 3 verloren, aber habe 1, 2, 3, 4 hinzugewonnen. Auf diese Weise ist jetzt die Zahl der Matching-Kanten um 1 gewachsen. Ja, und die Kernidee bei allen diesen Matching-Verfahren, also bei den schwierigeren Matching-Verfahren, ist die, solange es noch einen erweiternden Weg gibt, suche einen erweiternden Weg und erhöhe längs des erweiternden Weges die Zahl der Kanten. Und ähnlich wie bei Ford Falkerson gibt es hier auch eine Aussage darüber, wenn es keinen erweiternden Weg mehr gibt, dann kannst du auch die Zahl der Matching-Kanten nicht erhöhen. Ja? Also Details will ich hier jetzt gar nicht behandeln, sondern Sie sollten sich nur merken, dass Matching ja, ist so eine voll eine Menge von unabhängigen Kanten und wird verwendet in zig Varianten, um irgendwelche Paarungen auszudrücken, um irgendwie zu berechnen, welche Piloten fliegen paarweise auf einer Maschine in einem Tennisturnier, wer sind jeweils zwei Spieler, die gegeneinander spielen. Ja? Und ist ja klar, wenn zurzeit Sören gegen Torben spielt, dann kann nicht Sören noch mit irgendeinem anderen eingeteilt sein und Torben auch nicht. Also so eine Matching-Kante drückt immer aus, dass ich eine binäre Beziehung da ausdrücke. So, das letzte Problem, was ein bisschen aufwendiger ist, was aber sehr viele Ideen aufgreift, die wir bisher gehabt haben, ist das Problem des Chinese Postman. Der Chinese Postman ist wie ein Osnabrücker Briefträger. Deswegen heißt er auch Postman. Der Osnabrücker Briefträger hat die Aufgabe, in einem Graphen, wo die Knoten die Kreuzungen sind und die Kanten sind also Straßen, da muss der irgendwie von der Post aus alle Briefkästen dieser Stadt mit Post beliefern und wieder zurückkehren. Das heißt, seine Aufgabe ist es, durch jede Straße mindestens einmal zu gehen. Wenn ich sage, durch die Straße zu gehen, dann meine ich damit, der läuft also jetzt mit seinem Wägelchen durch die Straße und kann also jetzt auf der linken und der rechten Straßenseite irgendwie seine Briefe einwerfen. Ja? Das heißt also, formal ist so ein Chinese Postman eine Sequenz von Kanten, sodass jede Kante einmal mindestens drankommt. Eine verwandte Aufgabenstellung wäre vielleicht jetzt der Streuwagen der Stadtwerke Osnabrück, der jetzt irgendwie durch alle Straßen fährt und muss irgendwie Salz ausbringen. Ja, der hat auch ein System von Straßen und muss durch alle Straßen mindestens einmal durch, damit da Salz gestreut ist. Das bedeutet also, die Kanten sind gewichtet und ich suche jetzt die billigste Kantenrundreise. Womit ist das verwandt? Haben wir vor ein paar Tagen gehört. Welches Problem klingt so ähnlich, ist aber ein anderes? Der Hamilton-Kreis. Was war beim Hamilton-Kreis die Aufgabe? Dass man alle Knoten abgeht. Das bedeutet also, dass ich einige Kanten durchaus gar nicht benutzen muss. Ich muss nur bei jedem Knoten einmal sein. Beim Chinese Postman ist es so, ich muss jede Kante mindestens einmal durchlaufen. Ja? Okay. So, wir pirschen uns daran, indem wir zunächst mal definieren, was ein Euler-Graph ist. Ein Euler-Graph ist ein ungerichteter Graph, wo jeder Knoten geraden Grad hat. Jeder Knoten hat geraden Grad. Also, wie sieht so ein Euler-Graph aus? Sagen wir mal so beispielsweise. So und so, das wäre jetzt zum Beispiel ein Euler-Graph, weil dieser Knoten hat Grad 4, dieser Knoten hat Grad 4, der hat Grad 2, der hat Grad 4, der hat Grad 4, der hat Grad 2. Ein Euler-Graph ist also ein ungerichteter Graph, in dem jeder Knoten den geraden Grad hat. Eine Euler-Tour ist eine Kantenrundreise, in der jede Kante genau einmal vorkommt. Jede Kante kommt genau einmal vor. So, ich behaupte, das Problem ist trivial. Also, ich gebe Ihnen einen Euler-Graph und Sie sollen jetzt eine Euler-Tour berechnen. Warum ist das ganz einfach? Wie können Sie eine Euler-Tour berechnen? Und zwar mit einem Greedy-Verfahren. Was müssen Sie einfach nur machen? Ja. Also wenn Sie an einem Knoten sind, wo gehen Sie als nächstes hin? Also Sie benutzen einfach eine Kante, die Sie noch nicht benutzt haben. Ja, so, Sie kommen jetzt zu einem neuen Knoten. Wo geht es jetzt weiter? Gleiches Prinzip. Sie nehmen wieder eine Kante, die Sie noch nicht benutzt haben, und gehen zu einem nächsten Knoten. Diese Technik führt Sie irgendwann wohin? Ja. Richtig, ja? Also, was passieren wird, ist doch das Folgende. Sie fangen irgendwo an, gehen irgendwo hin, wo Sie noch nicht waren. Dann wieder. Das heißt, Sie haben wegen dieser Eigenschaft gerader Grad, haben Sie nie ein Problem, wenn Sie zu einem Knoten kommen, dass Sie ihn auch wieder verlassen können, weil er ja geraden Grad hat. Zwangsläufig müssen Sie also irgendwann mal wieder dahin kehren, wo Sie hergekommen sind. Ist das jetzt bereits eine Euler-Tour? Nein, es könnten ja noch andere Knoten hier sein, die Sie noch gar nicht besucht haben. Ist aber nicht weiter schlimm. Was machen Sie? Ja, also eventuell hatte der nur den Grad 2. Das ist ja durchaus möglich. Aber also, es könnte jetzt zum Beispiel hier unterwegs, hier könnte ein Knoten sein, der hat noch unbesuchte Kanten. So, wenn ich jetzt von dem aus losgehe und wieder hier irgendwie so rumlaufe, dann muss ich irgendwann mal wieder hier hinkommen. So, jetzt habe ich also sozusagen einen Weg und noch einen Weg. Kann ich die irgendwie zu einem größeren zusammenfassen? Genau, und dann gehe ich da weiter. Ja? So, das heißt also, ohne dass ich das jetzt anschreibe, ein Eulerkreis, eine Eulertour, lässt sich also greedy-mäßig immer finden. Weil ich sozusagen in jedem, ich muss nur einfach willkürlich die nächste freie Kante nehmen und es muss immer eine geben, weil ich den geraden Grat habe und deswegen kann ich immer weitergehen und ich lande immer bei einem Knoten, wo ich angefangen habe und wenn dann noch einige nicht besucht sind, ja, dann muss ich die dann noch dran löten. Ja, das heißt also, ein Euler, wenn jetzt also der Briefträger in Osnabrück ein Straßensystem vorfinden würde, in dem alle Knoten geraden Grat haben, wie lautet dann die Lösung für den armen Briefträger? Der macht die Eulertour und die muss optimal sein, weil, also die Kanten sind ja jetzt alle gewichtet. Warum ist jetzt diese Tour für den Briefträger auf jeden Fall die billigste Chinese Postman Tour? Weil jede Kante ja nur einmal besucht wird und das muss das Billigste sein. Ja? So, das heißt also, wir haben jetzt beim Chinese Postman sozusagen folgende Fragestellung. Ja? Sei G gleich VE gewichtet gegeben, ja? Gesucht, billigste Kanten. Rundreise. Die billigste Kantenrundreise ist jetzt gesucht. So, der erste Fall ist also, wenn G ist Eulergraf. Eulergraf. Haben wir gerade gesehen, das ist trivial. Weil ich dann eben, ich muss gar nicht auf meine Kosten achten, ich latsche einfach irgendwie die Straßen ab und dann weiß ich, jede Straße wird nur einmal benutzt, also ist das die billigste Kantenrundreise. So, jetzt kommt der schwierigere Fall. Zweitens, G ist kein Eulergraf. Was bedeutet das für die Kanten, wenn ich kein Eulergraf habe? Also, das bedeutet, ich habe jetzt ein Straßennetz, ich habe jetzt ein Straßennetz, wo einige Knoten geraden Grat haben und einige Knoten haben ungeraden Grat. Ja? So, ich nenne jetzt mal die Knoten mit dem ungeraden Grat, die nenne ich jetzt mal Problemknoten, weil das sind jetzt Kreuzungen, wo der Briefträger ein Problem hat. Zum Beispiel, sagen wir mal, diese Kreuzung, da weiß er schon, das klappt nicht, dass ich da reinfahre und wieder rausfahre, sondern da der ungeraden Grat hat, muss ich eine der Straßen mindestens ein zweites Mal benutzen. Da geht kein Weg dran vorbei. Jeder Knoten, der ungeraden Grat hat, da muss ich mit einem der Kanten, muss ich das zweite Mal dahin gehen. So, ich mal mal eben ein, welches jetzt die Problemknoten sind. Habe ich das jetzt irgendwie richtig gemacht? Dieses ist ein Problemknoten. Ja? Der hat Grad 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der hat 2, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ein Problemknoten. Das ist ein Problemknoten. Der hat nämlich 3, der hat 4. Der hat 4, 1, 2, 3, der hat 4. Der hat 4, hier haben wir noch einen Problemknoten. Der hat 4. Der hat 4. So, das ist jetzt der Graph mit seinen Problemknoten. A, B, C und D. So. Wenn ich also jetzt nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt zu diesem Knoten hier hinterher meine Wege konstruiere, dann muss einer von diesen Kanten oder mehrere müssen irgendwie mehrmals durchlaufen werden. Also sagen wir mal, ich würde jetzt hier diese Kante, würde ich jetzt ein zweites Mal durchlaufen. Ich denke mir einfach diese Kante jetzt mal doppelt. Ja, jetzt wird natürlich dieser Knoten hier, wird jetzt zum ungeraden Grad. Der war ja vorher aus dem Schneider, aber der ist natürlich jetzt in einer Situation, wo ich ihn nochmal besuchen muss. Ja? So, und wenn ich jetzt auch mal nach hierhin gehen würde, dann wird er jetzt ungerade. Und wenn ich jetzt nach hierhin gehen würde, jetzt ist er gerade geworden. So, und nehmen wir mal an, ich würde jetzt bei diesem hier, weiß ich, einer von seinen Kanten musste zweite Mal besucht werden. Und jetzt mit den zusätzlichen Kanten habe ich jetzt was für einen Graph erzeugt? Jetzt habe ich einen Euler-Graph. So, jetzt versuchen Sie mal, die Aufgabe des Chinese Postman zu formulieren in einer Weise, dass Sie aus einem Graphen mit einigen Problemknoten einen neuen Graph machen. Was versuchen Sie möglichst preiswert zu erreichen? Ja, also versuchen Sie einfach, machen Sie mal eine Aussage über die zusätzlichen Kanten, die Sie jetzt in diesen Graphen reinwerfen. Die zusätzlichen Kanten, was sind das für Kanten? Ja. Richtig. Also, es ist so, man kann jetzt zeigen, dass die Zahl der Problemknoten immer gerade ist. Das heißt also, wenn es einen Knoten gibt mit ungeradem Grad, dann muss es auch noch einen anderen geben und so weiter. Das heißt also, die Zahl der Problemknoten ist gerade. Ich möchte also jetzt möglichst preiswert die Problemknoten untereinander durch Wege verbinden. Zum Beispiel durch sowas hier, von da nach da nach da. Wenn mir das für alle Problempaare gelungen ist, dann habe ich die preiswerteste Art, diesen ungerichteten Graph zu einem Euler-Graph zu machen. Und dann kann ich natürlich wieder die Euler-Tour berechnen. So, jetzt behaupte ich mal, in den letzten drei Doppelstunden haben Sie etwas kennengelernt, was wir hier jetzt brauchen. Wir wollen irgendwie die Knoten preiswert durch Wege verbinden. Wen nehmen wir denn da? Nee, den nehmen wir gerade nicht. Weil Dijkstra, nochmal, was hat Dijkstra ermittelt? Single Source Shortest Path. So, aber was wollen wir hier jetzt ausrechnen? Wir haben irgendwie einen Graph und möchten erstmal wissen, wie teuer die Wege sind zwischen allen Problemknoten. Welcher Algorithmus ist dafür geeignet? Naja, wenn es Dijkstra nicht ist, kann ja nur ein anderer in Frage kommen. Das ist ja irgendwie Floyd, oder? Nämlich All Pairs Shortest Paths. Also berechne mit Floyd alle kürzesten Wege. Also von jedem zu jedem. Alle. Das machen wir mit Floyd. Welche von diesen Wegen interessieren uns aber nur? Aber das war zu schwierig, Floyd schon irgendwie direkt mitzugeben. Genau. Uns interessieren nur die kürzesten Wege von einem Problemknoten zu einem anderen Problemknoten. Wenn wir aber diesen Floyd-Algorithmus jetzt haben laufen lassen, jetzt nehmen Sie mal konkret dieses Beispiel. A, B, C, D. Was ist das Ergebnis vom Floyd-Algorithmus bezogen jetzt auf diesen Graph? Was kommt da jetzt, was interessiert uns? Was ist sozusagen wichtig, mit dem wir dann weiterrechnen? Ein Graph mit vier Knoten Und was steht in diesem Graph? Welche Kanten hat der Graph? Dieser Graph ist vollständig. Jeder ist mit jedem verbunden. Und was steht jetzt, sagen wir mal, was steht jetzt bei AB? Was steht da jetzt für eine Zahl? Sie haben es gerade gesagt, sagen Sie nochmal. Die Kosten des kürzesten Weges von A nach B. Das wäre also eventuell, sagen wir mal, wenn hier 5, 7, 3, ja, dann ist das jetzt ein Weg der Länge 15. Das würde da dran stehen. Das hätte irgendwie Floyd ausgerechnet. Von jedem Problemknoten zu jedem Problemknoten wissen wir, wie lang der kürzeste Weg ist. So, das heißt, hier steht dann eine 15 dran. Hier steht dann beispielsweise eine 14 dran. Hier steht irgendwie eine 21. Hier steht eine 35. Hier steht irgendwie eine 20. Hier steht irgendwie eine 24. Wir wissen von jedem Problemknoten zu jedem Problemknoten, wie teuer der Weg ist. So, jetzt die entscheidende Frage. Was suchen wir jetzt in diesem Graph? Reden Sie mal mit Ihrem Nachbarn jetzt drüber. Versuchen Sie mit Ihrem Nachbarn zu klären, welche Fragestellung wir jetzt in diesem Graph beantworten, damit wir schon kurz vorm Durchbruch sind. Ja, Augenblick, die anderen müssen auch noch drauf kommen. Also in diesem konkreten Fall hatten wir 4 Problemknoten. Wir haben für die 4 Problemknoten ausgerechnet, wie teuer es ist, von einem zu einem anderen zu gelangen. Und jetzt ist die Frage, welche Fragestellung stellen wir jetzt an diesen Graph? So, da hinten, ja? Nein, hinter Ihnen? Ein Minimum-Cost-Matching suchen wir jetzt, weil wir suchen jetzt eine Möglichkeit, Paare von Problemknoten zu finden, die sich insgesamt preiswert miteinander verbinden lassen. Das heißt, wir suchen ein Minimum-Cost-Matching. Das könnte jetzt beispielsweise so aussehen. Das heißt, für die Kosten von 29 wären wir in der Lage, am preiswertesten alle Problemknoten zu matchen. Und wenn diese 29 jetzt die Lösung von diesem Minimum-Cost-Matching sind, dann bedeutet es, für 29 Einheiten können wir diesen Graph zu was für einem Graph machen? Zu einem Euler-Graph. Und das ist dann die Lösung für den Chinese Postman. Ja? Also, Problemknoten finden, kürzeste Wege finden, Minimum-Cost-Matching, umrühren, fertig. Ja, so das war, ich habe ja jetzt nicht mehr den Java-Quelltext angeschrieben, weil das dann etwas mühsam wird, aber Sie sehen, dass es sehr hübsche Graph-Probleme gibt, wo immer wieder Keller und Schlangen und Listen drin vorkommen und wer Interesse hat an dieser Art von Fragestellung, der ist ermuntert, zu Sigrid Knus zu gehen in die Vorlesung Graph-Algorithmen, da kommen die in ihrer ganzen Schönheit immer wieder vor. So, dann möchte ich jetzt gerne kurz auf die Evaluation eingehen, die Sie alle so fleißig ausgefüllt haben. Okay, also zunächst mal, dies ist jetzt die von Nils Haldenwang zusammengefasste Evaluation, also sprich, was Sie gesagt haben. Ich will die jetzt nicht komplett im Detail besprechen, aber zumindest mal einmal auf die wichtigsten Punkte eingehen. 195 Teilnehmer waren da dran und beispielsweise die Frage, was kannten Sie schon, haben Sie so beantwortet. Sie sehen also, Ein Drittel von ihnen kannte Rekursion, die anderen Konzepte waren oft überhaupt noch gar nicht vorhanden. Das war also alles Neuland für sie. Sehr wenige kannten nur den AVL-Baum. Und das zeigt uns eben, dass wir gelegentlich so ein bisschen darauf reagieren müssen, was in den Schulen schon unterrichtet worden ist. Ja, wie oft haben Sie teilgenommen? Also die blauen Werte sind sozusagen wenig und rot heißt irgendwie mehr. Das heißt, man sieht irgendwie, dass so vielleicht ein Drittel oder 20% haben hier regelmäßig an der Vorlesung teilgenommen, an der Übung von Nils noch weniger und an der Übung von Lukas ein bisschen mehr. So, wie haben Sie nachgearbeitet? Also 4 von 5 Studenten haben irgendwie mit dem Skript nachgearbeitet. Viele haben auch die Online-Streams geschaut. Ja, dies sind ja jetzt Mehrfachnennungen. Da weiß man jetzt nicht genau, wie jetzt die Leute im Einzelnen nachgearbeitet haben. Aber offenbar Skript und Streams wurden beide intensiv genutzt. Wie viele Minuten haben Sie die Vorlesungsaufzeichnung genutzt? Ja, da sehen wir, gut, die hier waren, vermutlich weniger, aber die nicht hier waren, ja, das heißt, wir haben hier immerhin ein Drittel von unseren 600 Studenten haben offenbar pro Woche mehr als 120 Minuten die Vorlesungsaufzeichnung genutzt. Das ist ja schon irgendwie beachtlich. Wo haben Sie was gelernt? Also, in der Vorlesung haben, also rot ist jetzt sehr viel und orange ist viel. Das heißt, in der Vorlesung haben Sie einiges gelernt, aber hier sind natürlich auch viele, die nichts gelernt haben, weil sie gar nicht hier waren. Ja? Die waren dann wahrscheinlich hier bei der Vorlesungsaufzeichnung. Ja, also das ist jetzt irgendwie wieder schwer zu beurteilen, ob das jetzt nur die Streams waren oder ob das eine Kombination waren. Also in der Übung von Nils haben Sie etwas gelernt. Offenbar haben Sie hier doppelt so viel gelernt wie in der Übung von Lukas. In den Testaten haben Sie nicht so viel gelernt. Das war auch nicht die Aufgabe. Durch die Bearbeitung von Übungsaufgaben haben Sie offenbar auch sehr viel gelernt und Nachlesen in Büchern kam also kaum vor. Wie verständlich war die Vorlesung? Das ist ja immer schon mal ein ordentlicher Wert hier. Fast alle von Ihnen meinten, die Vorlesung war gut bis sehr gut. Auch die Übung von Lukas ist hier sehr gut benotet worden. Nils hat also mehr so gut, war gut verständlich, ist auch noch ein guter Wert. Wie gut vorbereitet war der Dozent? Das ist natürlich jetzt. Wer waren die hier, die das Gelbe? Also, die Dozenten waren gut vorbereitet. Wie gut vorbereitet war Ihr Tutor? Das sind jetzt Schulnoten. Ja, also je kürzer der Balken ist, desto besser ist die Note. Ja, Franziska Becker gehört hier zum Feld der Spitzenreiter. Katrin Ihler schießt den Vogel ab, das können Sie hier nicht erkennen, aber Katrin Ihler hat eine Durchschnittsnote von 1. Ja, das ist natürlich schon beachtlich. Man sollte allerdings an dieser Stelle ja deutlich bemerken, das sind ja jetzt Schulnoten, also auch wenn die Balken hier unterschiedliche Länge haben, das sind jetzt alles Noten oberhalb von 2. Das heißt, ich folgere mal daraus, dass Sie alle mit Ihren Tutoren gut zufrieden waren. Ja. Timo Osterkamp, noch einen guten Wert. Sehr schön. So, die Übungsaufgaben waren angemessen, leicht, zu schwer und so weiter. Also, angemessen hat hier ungefähr die Hälfte gesagt. Eine knappe andere Hälfte war der Meinung, ist schwer. Zu schwer sind einige. Und in diesem Wintersemester waren es etwas mehr, die das zu schwer fanden im Vergleich zum letzten Wintersemester. So, vom Umfang her zu umfangreich, also in diesem Wintersemester waren Sie etwas nörgeliger, was den Umfang anging, aber es hält sich irgendwie in Grenzen. Ja? Theorie und Praxis in etwa ausgewogen, okay. Dann hat ja Lukas insbesondere sich Mühe gemacht, den Feedback auszuwerten, welche Aufgaben haben Ihnen am besten gefallen und welche nicht so sehr. Also die roten Werte ist nicht so sehr, ja. Also offenbar, und hier bestand auch Einigkeit, also sehr viele waren der Meinung, Determinante, nichts gut, aber nur ganz wenige fanden die gut. Beim Labyrinth und beim Elfsort hält sich das interessanterweise die Waage. Ja, das ist ja wie immer so im Leben, die eine Hälfte findet etwas toll und die andere eben nicht so. So, dann gibt es Freitexte. Ja, und da möchte ich schon mal vorweg mich bedanken bei Ihnen, die Sie jetzt hier alle abgestimmt haben. Also ich fühlte mich sehr gebauchpinselt. Es sind hier wirklich fast durch die Bank weg sehr gute und positive Meldungen. Ich habe jetzt einfach mal so die wichtigsten irgendwie unterstrichen. Also die beste Vorlesung, die ich mir vorstellen kann, das beste Rundum-Paket. Ja, ihr seid ein perfektes Team. Mittlerweile macht mir die Informatik richtig Spaß. Also ist mehr so zur Verblüffung, stelle ich fest, ja, dass es mir also offenbar Spaß macht. Die Organisation, ja, also offenbar das, wie die Testate vergeben wurden und die Übungsblätter und die Übungsstunden, das ist alles offenbar gut organisiert gewesen. Beste Veranstaltung der Universität. Ich meine, was wünscht der Mensch mehr? Ja, für die teilweise schiere Begeisterung, sagenhaft, Herr Vornberger. Kann die Studentin, die das geschrieben hat, mich mal anrufen? Dann gehen wir mal zusammen essen. Ich lade sie zum Essen ein. Also, alle meine Freunde sind neidisch, weil er so cool ist. So, die Testate, das wurde auch immer mal wieder angekreuzt, ja, waren meiner Meinung nach zu umfangreich. Okay, das ist aber, sagen wir mal, nicht zufällig, sondern das ist irgendwie beabsichtigt. Ja, wir versuchen wie in einem Netzwerk den maximal möglichen Fluss, ja, durch dieses Semester zu quetschen. Und deswegen sind die alle so entworfen, dass sie am Limit sind, dass sie auf dem Zahnfleisch gehen. Denn anschließend bedanken sich immer meine Kollegen in den Veranstaltungen des höheren Semesters, was hier für eine tolle Ausbildung gemacht worden ist. Und das ist für uns einfach wichtig. Dann wurden die Aufzeichnungen auch immer wieder gelobt. Ja, die Streams, die von Virtuos ja durchgeführt werden, die sind nicht immer alle pünktlich, weiß ich auch. Auch gestern war der Ton nicht optimal, aber insgesamt haben sie geschätzt, dass das ihnen gut gefällt. Olli ist der Beste. Info A, das war eine tolle Zeit. Dank Olli bin ich jetzt für Weiteres bereit. Es begann mit den sagenumwobenen Algo-Tools. Woche für Woche erhöhte Olli meinen Puls. Dazu kamen Kevin, Torben und auch Susi sorglos. War die Lage noch so aussichtslos? Zu Weihnachten zauberte er uns ein Lächeln aufs Gesicht. Toll war seine Weihnachtsgeschichte. Olli, die Rente hast du dir verdient. Hast uns all die Jahre toll gedient. Ich hoffe, der Reim wirkt hier nicht merkwürdig. Umrühren, fertig. Also, ich würde sagen, das Versmaß ist nicht ganz so, wie es in der Theorie sein müsste, aber es kam von Herzen. Dankeschön. Ja, Informatik ist eins meiner Lieblingsfächer geworden. Die Veranstaltung war die beste. Dank an die Übungsleiter, ja, die auch immer wieder hier gelobt werden. Dann hier mal ein Kritikpunkt. Weiß ich, habe ich auch immer wieder gemerkt, wenn Sie eine Frage stellen, dann reden Sie eventuell etwas länger, um die Frage zu erläutern. Und ich höre mir das an. Sie alle verstehen die auch, aber auf der Aufzeichnung ist sie natürlich nicht drauf. Das heißt, ich bemühe mich dann immer, so hat es mir vorgenommen, die Frage nochmal zu wiederholen. Aber wenn die natürlich so etwas länger ist, dann kommt man dann doch nicht dazu. Ja? Aber das ist in der Tat ein Punkt, da sollte man drauf achten. Die rundeste und lehrreichste Veranstaltung in meiner Uni-Laufbahn, extrem gut durchstrukturiert, noch nie so woanders erlebt. Vornberger ist wie ein Roboter. Weiß ich jetzt nicht genau, was damit gemeint ist. Vielleicht, weil die Vorlesung der aus dem letzten Semester und aus dem vorletzten irgendwie ähnelt. Das ist aber, sagen wir mal, das ist ja durchaus gewollt. In der Tat könnte man auch die Aufzeichnung aus dem letzten Semester schauen, aber ich habe dann immer noch den Anspruch, ich möchte ja hier im Hörsaal sein und deswegen halte ich sie dann eben nochmal. Ich würde mir von einer Fee in einem halbdurchsichtigen Legligé von H&N sicherlich kein Java-Programm wünschen. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Die, Die Algo-Tools nerven. Ja, klar, die sind jetzt in der wirklichen Welt, werden Sie die nicht finden, aber wir sind nach wie vor der Meinung, die erleichtern am Anfang das Programmieren. Ja, die Aufgaben hatten einen großen Umfang wie Rainer Kallmund. Ja, ist richtig, ist richtig. So. Generell wäre es auch schön, wenn die Testate mehr ein Dialog wären als ein Monolog. Da habe ich eine Weile überlegt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Monolog von dem Tutor gekommen ist, oder? Also der Tutor wird doch nicht auf Sie eingeredet haben, sondern der Tutor will doch jetzt von Ihnen etwas wissen. Also ist das jetzt ein Monolog von Seiten des Studenten? Aber das, denke ich, ist doch gerade richtig. Sie sollen doch jetzt erzählen, was Sie sich bei der Aufgabe gedacht haben. Also das konnte ich jetzt nicht hier nachvollziehen. Ja, also das ist jetzt ein längerer Kommentar. Ich stelle das alles online, dann können Sie auch noch mal in Ruhe die Evaluation hier nachlesen. Ja, ja. Ja, hier schreibt jemand, also die Vorlesungsaufzeichnungen hat er sehr genossen, besonders mit erhöhter Geschwindigkeit. Also ich schließe jetzt daraus, dass offenbar einige hier sitzen und die Veranstaltung mit Faktor 2 abspielen, weil das ansonsten irgendwie zu langweilig ist. Ja, wahrscheinlich ist das tatsächlich bei einigen von Ihnen so, ja, dass das Tempo, was ich hier jetzt angelegt habe, für Sie viel zu langsam ist und deswegen hören die sich hinterher die Streams mit doppelter Geschwindigkeit ab. Aber ich glaube nach wie vor, dass das Tempo für die, die im Hörsaal sind, so ungefähr angemessen war. Ja, letzte Frage. Was um alles in der Welt ist ein PCI-Bus? Ich hatte ja in der ersten Stunde gesagt, viele von Ihnen halten den PCI-Bus für einen Teil des öffentlichen Nahverkehrs. Ja. Ein PCI-Bus ist eine Spezifikation betreffend der Hardware und auch der Protokolle, um externe Geräte auf dem Motherboard eines PCs anzuschließen. Das heißt also, wenn Sie eine Grafikkarte haben, eine Soundkarte, wenn Sie spezielle Art von Platten haben, ja, dann schließen Sie diese Geräte alle in einen speziellen, in einen speziellen Slot. Jetzt bin ich aus dem Tritt gekommen. Und damit ist dann Ihr Motherboard, ist der Chipsatz in der Lage, mit diesen externen Geräten zu reden. So, und jetzt bin ich hier ganz geplättet, wer hier alle gekommen ist. Vielleicht kann ich gerade noch meinen letzten Satz sagen. Dieses ist das Ende der Veranstaltung Algorithmen. Es ist auch die letzte Vorlesung meines Lebens. Das hört sich jetzt theatralisch an, aber so ist das ja nun mal, wenn man in Rente geht. Ich war jetzt 30 Jahre lang Professor an der Uni Osnabrück, habe das sehr gerne gemacht, insbesondere wegen Ihnen, weil die Studenten, die ich hier unterrichtet habe, mir sehr viel Freude gegeben haben am Lehren. Und ich habe auch immer beobachtet, dass das auch genützt hat, dass sie auch was Ordentliches gelehrt haben. Und das war für mich die größte Genugtuung. Ich danke Ihnen also auch stellvertretend für die anderen, die vorher hier gesessen haben, und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihrem Studium. So, und
kann man mich hören? Nein? Oh, Scheiße. Ist eigentlich alles richtig?
Doch, ist an und doch, so muss es gehen.
Ja. Kommt das aus den Lautsprechern an? Ja. Super. Ja, lieber Herr Formberger, hier sind einige Menschen, die sich gedacht haben, naja, wir können jetzt nicht einfach so die letzte Vorlesung verstreichen lassen Und ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich jetzt einfach mal sage, ich spreche jetzt für die ungefähr 8000 Studenten, die hier über alle Jahre durchgegangen sind. Uns ist ja positiv aufgefallen, dass sie sich überdurchschnittlich viel Mühe gegeben haben, damit uns für ihr Fach zu begeistern und diese Veranstaltung sehr interessant und lehrreich zu gestalten. Und dafür wollen wir einfach mal im Namen dieser ganzen Studenten Danke sagen. Haben Sie gut gemacht. Ja, dann bin ich ja gleichzeitig auch noch Mitarbeiter und Tutor war ich auch schon mal und möchte dann auch noch mal im Namen aller ehemaligen Mitarbeiter und Tutoren, das sind ja auch schon ein paar hundert wahrscheinlich, wenn man die jetzt alle zusammenzählt, sagen, es war uns eine Ehre mit Ihnen, diese tollen Veranstaltungen betreuen zu dürfen.
Okay, das freut mich sehr.
Wunderbar. Kommst du rüber?
Ja.
Wunderbar. Ja, ich habe es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, etwas zu sagen oder werde es sagen. Erst einmal, lieber Oliver, ja, wir wollen alle heute dabei sein, um dich zu verabschieden aus deinem Hörsaal. Wir, das sind einerseits die Studierenden, viele auch dann an Tutoren und natürlich auch deine lieben Kollegen, die dabei sind. Und wir möchten einfach uns auch für die Kollegialität und einfach bedanken, dass du dabei warst und mit uns ja auch viele, viele Sachen überstanden hast. Was bleibt? Das klingt so, als würde ich jetzt eine Trauerrede halten, aber genau das soll es gerade nicht sein, sondern was bleibt? Erst einmal die Erinnerung an einen trockenen Humor. Wir beide kommen aus dem Ruhrgebiet und wir haben einen gewissen Slang drauf und das habe ich immer bewundert. Mit dem rechten Fleck auf dem Herzen, ideal und von da aus gesehen auch immer sehr direkt und auch immer sehr schön. Und diese kurze, knappe, direkte Ansprache haben wir alle sehr genossen, ohne Umschweife, dafür sehr viel herzlichen Dank. Was bleibt außerdem noch? Ja, ein Axiom. Der große Vornberger. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie das auch in dieser Form schon einmal gesehen haben. Bin mir auch gar nicht mal sicher, ob du selber diesen großen Vornberger so wahrgenommen hast. Das, was wirklich bleibt und was auch direkt in Vorbereitung auf dem Weg hierhin wieder zugeschlagen hat, der große Vornberger. Was ist das? Das geht zurück auf meine Zeit als Dekan. Ich musste eine Mittelverteilung im Fachbereich vornehmen. Das ist eine große Tabelle, die sehr kritisch ist. Weil da steht drauf, wie viel kommt rein und wie viel kriegt jetzt jeder. Normalerweise gibt es das enormes Hauen und Stechen, Fragen, ob das alles richtig gerechnet worden ist. Diese Tabelle habe ich zur Diskussion stellen wollen. Klar, das ist mein Job, alles wird hinterfragt. Und du hast einfach die Tabelle dir angeschaut und hast gesagt, jetzt kommt der große Vornberger, das ist ein geschlossenes System. Das heißt, das ist in sich geschlossen, kommt nicht mehr rein, kommt nicht mehr raus, das wird alles schon passen. Dieser große Vornberger hat zwei Komponenten. Zum einen, da komme ich gleich noch viel neuer drauf, auf die verschiedenen Varianten, aber ein Merkmal, nämlich die Großzügigkeit, das wird schon passen, und das Vertrauen, das du hattest in uns oder in mich, dass das alles richtig war. Und das ist ein Merkmal von ihm. Ich glaube, das haben Sie auch genossen, eine positive Haltung, ein Grundvertrauen Ihnen gegenüber, uns gegenüber, das deine Persönlichkeit letztendlich auszeichnet. Wir haben zwar gerade auch die Evaluation gehört, aber ich glaube, dieses Wort ist in dieser Form noch nicht gekommen. Ja, und dann kommt der große Vornberger. Das ist ein geschlossenes System. Es gibt jetzt 1000 Varianten davon. Ich habe mir so ein paar überlegt. Eigentlich wollte ich nur zwei sagen, aber die dritte Variante ergab sich einfach auf dem Weg hierhin. Nämlich, wer das nicht schon mal erlebt, wo ist mein Handy? Wo ist mein Schlüssel? Wo ist er? Sie wissen ganz genau, Sie haben das Ding mit nach Hause genommen, haben das vielleicht auch irgendwo hingelegt, aber es ist nicht mehr da. Es tritt Panik auf, normalerweise bei Frauen mit den Handtaschen. Was passiert? Es ist doch eigentlich rein, wer findet es nicht? Es ist eine dunkle Handtasche. Es ist mein dunkler Rucksack, ich habe einen schwarzen Rucksack, ich finde auch nicht mehr. Mein Handy ist inzwischen weiß, weil ich es besser finden kann. Der große Vornberger hilft, nämlich, das ist ein geschlossenes System. Das ist da reingekommen, also muss es auch da drin sein. Also, Stressentlastung, zurückfahren, langsam ruhig werden, das ist so. Ja, was ist gerade passiert? Wo ist mein Zettel, wo so ein paar Notizen waren? War mir eigentlich klar, ich habe es mitgenommen, alles durchgeprüft, ruhig werden, irgendwo wird es sein, in der Handtasche war es dann auch. Also dieses Axiom, der große Formberger, hilft für alle Lebenslagen. Und ich glaube, das bleibt. Die dritte Variante ist die, ich glaube, wir alle, einige von Ihnen, haben das auch schon mal erlebt, in ähnlicher Form. Das ist vielleicht die erotische Variante. Die soll zum Abschluss auch nicht verborgen bleiben. Sie sind mit Ihrer Freundin, mit Ihrer Lieben, mit Ihrem Impfpartner, Partnerin, in einer trauten Zweisamkeit, Sie tauschen Zärtlichkeiten aus, Sie sind hoch erregt, plötzlich ein Schrei, wo ist mein Ohrring? Einige haben das sicherlich auch schon erlebt. Dann heißt es nichts anderes an Vornberger denken, Ruhe bewahren, das ist ein geschlossenes System, der Ohrring wird sich wiederfinden lassen, weitermachen. Und ich glaube, das bleibt auf ewig bestehen und dafür freuen wir uns sehr. Alles, alles Gute für deinen Unruhestand und denk daran, das ist ein geschlossenes System. Wenn jetzt eine Frage kommen sollte, weil der kleine Vornberger ist, den gibt es nicht. Es gibt nur den großen Vornberger. Also, alles Gute für dich, für die nachfolgenden Zeiten. Vergiss uns nicht. Herzlich gerne wieder hier mal bei einer Vorlesung. Als du gerade gesagt hast, das wäre deine letzte, daran glaube ich nicht. In dem Sinne, alles, alles Gute. Ja.
Ja, Norbert, vielen Dank für diese netten Worte. Die muss ich erst noch mal so ein bisschen wirken lassen. Ja. Und auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ja, damit hatte ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet. Das finde ich jetzt irgendwie sehr nett. Und ich weiß ja, beim Neujahrskonzert in der Stadthalle, da muss der Dirigent dann immer rauslaufen und dann wird wieder geklatscht, damit er wieder reinkommt. Das wollen wir jetzt hier abkürzen. Dies ist jetzt das Ende der Veranstaltung und ich danke nochmal meinen Kollegen, den Mitarbeitern, den Tutoren und den Studenten und ich finde das einfach toll, dass ihr alle hier seid und ich sage Danke.